Ja, ihr Lieben, ein Thema liegt mir noch auf dem Herzen. Ein Thema, denke ich, sollten wir auch wirklich noch behandeln, wenn wir uns mit der charismatischen Bewegung auseinandersetzen, den Bereich der charismatischen Lieder. Nun, ich weiß es nicht, wie es bei euch ist, aber in den allermeisten Gemeinden bei uns in Deutschland sind die Lieder der Vorbote und die Vorhut der charismatischen Einflüsse. Dort, wo eine Gemeinde von der Lehre her noch ganz klar steht und die charismatischen Lehren ablehnt, werden oft schon die Lieder, vor allen Dingen in der Jugend, gesungen. Diese Lieder haben eine gewisse Anziehungskraft für jüngere Menschen vor allen Dingen. Sie scheinen belebt zu sein, sie sprechen die Gefühle an, sie sind modern, sie sind für junge Leute faszinierend und begeisternd. Sie scheinen viel mehr Kraft zu haben, viel mehr gefühlsmäßige Ansprache als viele alte Glaubenslieder, die man sonst in den Gemeinden so singt. Und es ist so, dass viele junge Leute heute geradezu fordern, wir wollen diese Lieder singen, nicht mehr die langweiligen alten Lieder, die wir bisher gesungen haben. Ja? Und es gibt immer mehr Gemeinden, in denen auch Streit entsteht, dass die älteren Geschwister, auch die Ältesten, zum Teil noch sagen, das sind Lieder, die sind nicht gesund, und die Jüngeren sagen, aber wir finden sie gesund und wir wollen sie hören und singen. Und es gibt Spannungen. Das ist ja auch nicht von der Bibel her richtig. Ja? Aber es ist so, dass immer mehr diese Lieder auf dem Vormarsch sind bei uns eigentlich, ich denke, überall in der Welt inzwischen. Nicht nur bei uns im Westen sowieso, aber ich habe gehört, auch in Russland in den Gemeinden schon marschieren die vorwärts, weil wir ja überhaupt die ganzen westlichen Einflüsse inzwischen da eingebrochen sind. Es ist kein Damm mehr da. Ja? Also wir müssen uns damit beschäftigen. Wir können einfach nicht einfach sagen, das ist kein Problem für uns, wir ignorieren das. Wir können auch nicht einfach nur sagen, diese Lieder kommen nicht in Frage, basta. Ja? Das geht auch nicht. Wir müssen Begründungen finden. Wir müssen sehen, was sagt denn die Bibel über Lob und Anbetung und ist das denn biblisch, was die Charismatiker da machen mit ihren Liedern? Das ist unsere Fragestellung auch in diesem Punkt. Eines ist klar, und das hat unser Bruder auch schon gesagt anhand von dem Psalmwort, wir sind berufen, Gott zu loben und Gott zu ehren. Das ist ein Vorrecht, eine der wunderbarsten Aufgaben und Vorrechte der gläubigen Christen, dass sie das Lob Gottes singen dürfen, sprechen dürfen im Gebet und dass sie Gott Dankopfer bringen dürfen. Ja? In Hebräer 13, Vers 15 heißt es, wir sollen Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist biblisch, das ist richtig. Ja? Das ist gar nicht die Frage. Wir sollten das vielleicht mehr tun, als wir es bisher getan haben. Aber die große Frage ist, dürfen wir es mit charismatischen Liedern tun, mit diesen modernen charismatischen Liedern, die so weite Verbreitung gefunden haben. Und dieser Frage wollen wir heute Abend nachgehen und wir wollen das wiederum tun, wie auch in den anderen Punkten, indem wir auf die Bibel zurückgehen. Was sagt denn die Bibel über Anbetung? Was sagt denn die Bibel über Musik? Ja, das Erste, die biblische Anbetung der Gemeinde. Was finden wir darüber in der Bibel? Anbetung. Wir hören das Wort immer häufiger heute. Was bedeutet es eigentlich von der Bibel her? Es ist interessant, die biblischen Begriffe für Anbetung im Griechischen und im Hebräischen sind sehr verwandt. Sie sind beides eigentlich Ausdrücke, die eine körperliche Haltung der Ehrfurcht ausdrücken. Es bedeutet nämlich beides Niederfallen vor einem Höhergestellten und ihn verehren. Ja? Im Altertum war das so, dass wenn zum Beispiel ein mächtiger König kam, seine Knechte haben sich vor ihm auf den Boden fallen lassen und haben entweder die Erde oder seine Füße geküsst. Ja, das war ein Ausdruck der Unterwerfung. Ich erkenne an, dass du der große Herrscher bist und ich bin dein Knecht. Ich gehöre dir. Ja? Nun, es ist interessant, die wahren Gläubigen auch im Alten Testament haben so etwas nicht vor Königen gemacht. Ja? Im Buch Esther finden wir, dass Mordechai sich geweigert hat, vor Hanan niederzufallen und ihn zu verehren. Ja? Das war auch richtig so, denn diese Ehre gebührt nur Gott. Aber Gott gegenüber sind wir gerufen, ihn zu verehren, vor ihm niederzufallen, im Geist, innerlich, in Ehrfurcht, in Bewunderung, in Unterwerfung unter Gottes Majestät. Und das wird mit dem Begriff Anbetung ausgedrückt. Also nicht irgendein schwärmerisches Gefühl, dass man irgendwo mit den Gefühlen und den Händen da oben wedelt, sondern Unterwerfung unter Gott, Ehrfurcht. Das bedeutet Anbetung schon allein vom Wort her. Und es ist der Auftrag der Gemeinde Gottes, den wahren, lebendigen Gott anzubeten. Das können nur wiedergeborene Gotteskinder. Ein Sünder, der in der Finsternis ist, befleckt von Sünden, der kann Gott gar nicht nahen. Er hat auch nicht das Verständnis, Gott anzubeten. Das hat nur ein Kind Gottes durch den Heiligen Geist erleuchtet, dass es sieht, Gott ist der große Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist es auch, der mein Rettergott ist. Er verdient Lob, Ehre, Dank und Anbetung. Das sollte das Empfinden jedes wahren Gotteskindes sein, wird durch den Heiligen Geist gewirkt. Ja? Und wir finden eine ganz wichtige Aussage über biblische Anbetung im Johannesevangelium. Interessanterweise gerade in diesem Gespräch des Herrn Jesus mit einer Samariterin, wo wir es gar nicht erwarten würden. Johannes 4, da gibt uns der Herr eine wichtige Aussage über Anbetung. Johannes 4, Abvers 22 lesen wir: Ihr betet an, was ihr nicht kennt, sagt der Herr Jesus der Samariterin. Das waren ja Götzendiener, die haben den wahren Gott nicht gekannt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist also eine ganz wichtige Aussage, die zeigt, Gott will, dass wir den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Ja? Diese Anbetung ist ein geistlicher Priesterdienst. Ja, es hat etwas zu tun mit dem, was wir in 1. Petrus 2, Vers 4 lesen. Das ist auch eine wichtige Stelle für das geistliche Verständnis der Anbetung der Gemeinde. Da heißt es, 1. Petrus 2, Vers 4, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ja? Also die Priester auch im Alten Testament, die haben geopfert. Die Priester im Alten Testament haben Schafe und Stiere und Böcke geopfert, blutige Opfer. Ja? Wir sind gerufen, unblutige Opfer, geistliche Opfer darzubringen. Und ein ganz entscheidendes geistliches Opfer ist das Lob und die Anbetung der Gemeinde, die wir Gott darbringen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ja? Das ist Priesterdienst. Wir sind ein heiliges Priestertum, das Gott ehrt und Gott anbetet. Ja? Und nochmal Hebräer 13, Vers 15. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist unser Vorrecht als Gläubige in der Gemeinde. Das will Gott von uns. Vielleicht nochmal ein paar Gedanken über Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Was bedeutet es eigentlich? Anbetung im Geist. Nun, was ist der Gegensatz zu Geist in der Bibel? Das ist Fleisch. Ja? Anbetung im Fleisch kann Gott nicht wohlgefällig sein. Das heißt, wenn der Mensch mit äußeren Gebärden, mit Ritualen, wie es in der katholischen Kirche geschieht, mit Weihrauchfässchen, mit irgendwelchen Fahnen und Stoffen und was weiß ich was Gott versucht anzubeten, das ist Gott nicht wohlgefällig. Sondern im Geist, das heißt in der Kraft des Heiligen Geistes, unter der Leitung des Heiligen Geistes muss die Anbetung geschehen. Denn Gott ist Geist und deswegen müssen wir ihn anbeten in der Kraft und durch den Heiligen Geist und nicht in einer fleischlich rein menschlichen Weise. Das heißt auch, dass die Anbetung einfach in einer Gott angemessenen Weise geschehen muss. Also Dinge wie zum Beispiel vor Gott tanzen wie in einer Disco, das ist fleischliche Anbetung, das ist nicht Anbetung im Geist. Ja? Im Geist bedeutet auch, dass die Anbetung wesensmäßig innerlich ist, dass sie aus dem Herzen kommt, nicht aus irgendwelchen Gebärden, aus irgendwelchen Äußerlichkeiten, ja? Sondern das Herz des Erlösten ist der Ort, wo die Anbetung aufsteigt. Ja? Und das andere ist eben auch, dass diese Mittel der Anbetung geistlich sein müssen. Das heißt auch die Musik, der Gesang zum Beispiel, ja, das sollte so sein, dass das Wirken des Geistes Gottes nicht getrübt wird, sondern gefördert wird. Ja, dass zum Beispiel auch nicht äußerliche Erregung, fleischlich-seelische Handlungen, irgendwelche Ekstasen, dass die Anbetung in der Stille und im Geist behindern, sondern dass einfach auch Schlichtheit und Einfachheit und Lauterkeit die Lieder und die Anbetung der Gemeinde kennzeichnen. Das andere ist, dass die Anbetung der Gemeinde in der Wahrheit erfolgen muss. Was heißt denn das? Nun, ein wichtiger Hinweis ist hier in Johannes 17, Vers 17, wo es heißt, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Anbetung in der Wahrheit bedeutet, wir müssen Gott loben und anbeten auf der Grundlage der Wahrheit, die uns in der Heiligen Schrift geoffenbart worden ist. Wir wissen ja nichts von Gott, außer dem, was er uns in seinem Wort geoffenbart hat. Ja? Wenn ich Gott anbete darüber, dass er gnädig und gütig ist, woher soll ich das wissen, wenn ich nicht in der Bibel lese, dass er gnädig und gütig ist? Ja? Also wahre Anbetung, die Gott wohlgefällig ist, muss zur Grundlage haben die Aussagen des Wortes Gottes über Gottes Wesen und Gottes Tun. Ja? Wir beten Gott an, weil wir erkannt haben, er hat seinen Sohn gesandt als Sühnopfer für unsere Sünden. Das muss der zentrale Grund unserer Anbetung sein. Und das finden wir im Wort Gottes. Also Anbetung in der Wahrheit heißt Anbetung nach biblischen Linien, nach biblischen Grundsätzen auf der Grundlage des Wortes Gottes. Auf der anderen Seite heißt Anbetung in der Wahrheit auch noch etwas anderes. Es bedeutet, dass es Gott nicht wohlgefällig sein kann, wenn wir mit unseren Lippen Gott loben und in Wirklichkeit leben wir in Sünde und Heuchelei und in der Dunkelheit. Ja? Anbetung in der Wahrheit setzt voraus, dass wir im Licht wandeln, dass wir unsere Sünden bekennen und davon lassen, dass wir nicht ein Doppelleben leben. Ja? Zu Hause und im Beruf lassen wir unseren Sünden und Begierden freien Lauf und am Sonntag gehen wir in die Kirche und dann singen wir ein frommes Lied zu Gott. Das ist Gott nicht wohlgefällig. Das ist keine Anbetung in der Wahrheit. Ja? Gott sieht doch unser Innerstes. Ja? Die Bibel sagt, siehe, du verlangst Wahrheit im Innersten. Psalm 51, der Bußpsalm. Ja? Also wir müssen aus der Buße, aus einem lauteren Wandel im Licht heraus anbeten. Sonst ist unsere Anbetung vor Gott nicht wohlgefällig und nicht so, wie sie sein sollte. Und dazu gehört auch letztlich, dass die Anbetung in der Furcht Gottes geschehen muss. Ja? Ehrfurcht vor Gott ist ein Fundament allen wahren Glaubenslebens. Das ist mir erst nach meiner charismatischen Verführungszeit so groß geworden, wenn in Sprüche 1, Vers 7 steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Erkenntnis. Da musste ich sagen, Herr, dann habe ich ja noch gar nicht angefangen, dich richtig zu erkennen. Versteht ihr? Ehrfurcht vor Gott. Viele junge Menschen, viele modern geprägte Christen kennen keine Ehrfurcht vor Gott mehr. Sie meinen, Gott sei ihr Kumpel, mit dem sie umgehen können wie mit einem vertrauten Freund. Und das ist nicht richtig. Ja? Die Ehrfurcht vor dem heiligen, mächtigen Gott muss unser Leben, unseren Glauben und unsere Anbetung prägen. Sonst ist etwas falsch. Ja? Also das sind Dinge, die wir aus dem Neuen Testament entnehmen können. Wie wahre Anbetung aussehen soll, wenn sie Gott wohlgefällig ist. Und der nächste Punkt, den wir behandeln wollen, ist die Frage, was für musikalische Mittel sind denn für Anbetung von der Bibel her gerechtfertigt? Zunächst einmal wollen wir eines festhalten, ich weiß nicht, ob das allen so bewusst ist. Biblische Anbetung ist zunächst einmal ein Gebet des Herzens. Biblische Anbetung ist nicht automatisch Lieder. Ja, sondern wenn wir die Bibel mal untersuchen auf Lob und Anbetung hin, dann finden wir, dass die überwiegende Zahl von Gebeten und Beispielen von biblischer Anbetung gesprochenes, freies, geistgeleitetes Gebet ist. Ja? Und es sollte auch in unseren Gemeinden einen großen Raum einnehmen. Nicht nur, dass wir mit Liedern Gott loben, sondern dass wir auch im persönlichen Gebet, so wie es dem einzelnen Bruder gegeben ist, Gott loben und ihm die Ehre geben. Ja? Also nicht automatisch Anbetung gleich Lieder, das stimmt nicht. Ja? Und es ist ein großes Vorrecht und ich möchte jeden dazu ermuntern, als Priester Gottes, wenn du ein Kind Gottes bist, dann nimm dir Zeit, jeden Tag Gott anzubeten, ihn zu loben, ihm zu danken für sein Erlösungswerk, bewusst ihm die Ehre zu geben. Ich hoffe, das tut jeder von uns. Ja? Es sollte so getan werden, weil es ist unser Vorrecht und auch unsere Pflicht als Priester. Wir dienen Gott nicht nur priesterlich, wenn wir in der Gemeinde zusammen sind, sondern jeder ist auch Priester in seinem Haus. Er sollte auch, jeder Mann sollte auch sein Haus, seine Familie anleiten zum Gebet, zum Lob Gottes in der gemeinsamen Familienandacht. Ja? Solche Dinge sind wichtig, dass so viel wie möglich aufrichtiges Lob und Gebet zu Gott aufsteigt. Wir müssen uns ja vorstellen, wir sind ja die einzigen einsichtigen Geschöpfe in dieser gefallenen Schöpfung, die einzigen Menschen unter so vielen Millionen und Milliarden, die nur fluchen und schimpfen, die nur Götzen anbeten und dem wahren Gott und Schöpfer missachten. Ja, es gibt so wenige, die wirklich Gott Lob und Ehre und Anbetung darbringen in dieser gefallenen Welt. Ja, und wir haben dieses Vorrecht und wir sollten es auch wirklich tun, um Gott zu ehren. Ja, aber wie gesagt, Musik ist auch ein Mittel, um Lob und Anbetung auszudrücken nach der Bibel. Ganz klar. Die Frage ist, was für eine Musik? Wenn wir kurz ins Alte Testament gehen, dann finden wir, dass es durchaus einige Aussagen der Bibel zur Musik gibt. Und wir finden eine Grundtendenz. Es gibt in der Bibel zwei Arten von Musik. Es gibt die gottlose, sündige Musik dieser Welt. Und es ist interessant, dass damit eigentlich die Bibel anfängt. Denn sie schildert uns, wie Jubal, der Erfinder der Harfen, der Vater aller Harfen- und Flötenspieler ist, in 1. Mose 4, Vers 21. Und der Jubal kommt aus der Kainslinie, ja? Aus der Linie der Gottlosen. Und wir finden gottlose, sündige Musik immer wieder im Alten Testament. Wir finden zum Beispiel das Gericht über Tyrus in Hesekiel 26, Vers 13. Da heißt es, und ich werde dem Lärm deiner Lieder ein Ende machen und der Klang deiner Lauten wird nicht mehr gehört werden. Ein ganz besonders eindrucksvolles Beispiel von heidnischer, bösartiger Anbetungsmusik finden wir im Danielbuch. Wir finden ja da in Daniel 3 diesen Bericht, wie Nebukadnezar ein großes Standbild aufstellt. Und als er das einweiht, da veranstaltet er einen heidnischen Lobpreis- und Anbetungsgottesdienst. Ich sage das mal so. Ja, und dann lesen wir da Daniel 3, Vers 5. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Die hatten da also ein Riesenorchester, eine beeindruckende musikalische Show, um die Leute in Stimmung zu bringen, dass sie das Götzenbild richtig anbeten konnten. Ja? Das ist die eine Linie, die gottlose Musik des Götzendienstes und der Sünde. Und auf der anderen Seite finden wir natürlich im Alten Testament auch schon viele Vorbilder von gottesfürchtiger Musik, von Liedern und Musik zur Ehre Gottes. Das erste ist das Lied der Miriam und des Mose, das Lied der Erlösten in 2. Mose 15. Ja? Und so geht es weiter, ganz besonders eben auch die levitischen Tempelgesänge, ja, ein wunderbares Vorbild auch für heutige Chöre, ja, wie diese Chöre damals den Herrn gelobt haben und ihm Ehre gegeben haben im Tempeldienst. Ja. Die Psalmen sind ja Lobgesänge zur Ehre Gottes. Ja. Wunderbar. Wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, dann finden wir nicht so viele Aussagen über Musik und Lieder im Neuen Testament. Wir finden aber zwei sehr charakteristische Aussagen, die wir miteinander lesen wollen. Epheser 5 ist die eine. Die habe ich schon mal erwähnt, aber ich erwähne sie nochmal. Epheser 5, Vers 19 und 20. Da heißt es, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, wir sollen singen und spielen dem Herrn in unserem Herzen. Ja, also auch hier wieder, Anbetung ist etwas Innerliches. Es kommt nicht darauf an, dass ich eine perfekte Musikbegleitung habe, einen wunderbaren Chor, eine trainierte Stimme, sondern es kommt auf mein Herz an. Gott schaut nicht auf das, was vor Augen ist, auch nicht auf das, was vor Ohren ist, sondern Gott schaut das Herz an. Ja, das ist wichtig. Und dann eben Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder. Geistliche Lieder ist der Gegensatz zu fleischlichen Liedern. Das sollen Lieder sein, die vom Geist Gottes gewirkt sind. Nicht Zungengesänge, sondern geistliche Lieder sind Lieder, die biblischen Inhalt haben, die Gott verherrlichen, ja, die den Glauben stärken. Gott sei Dank, dass wir so viele solche schöne geistliche Lieder haben. Da dürfen wir dankbar sein. Ja, dann Kolosserbrief 3, Vers 16 und 17 finden wir die zweite Stelle über Lieder im Neuen Testament. Und da lesen wir, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Eigentlich wieder ganz ähnlich, ja? Die Betonung liegt auf das Herz. Und schaut, das ist auch ein wichtiger Hinweis. Es heißt, wir sollen dem Herrn lieblich singen. Ja? Der Begriff kann auch gesagt übersetzt werden in Gnade, ja. Oder auch manche übersetzen dankbar, aber es kann auch heißen auf eine liebliche Weise. Und auch das bedeutet, dass nicht jede Art von Musik geeignet ist, um das Lob Gottes auszudrücken. Ja? Sondern es muss eine Musik sein, die dem Wesen Gottes entspricht, die in Gnade oder in Lieblichkeit ist. Also eine Musik, die nicht durch Disharmonien und solche Dinge die Botschaft eigentlich zerstört. Ja, also soweit die Aussagen über neutestamentliche Gemeindemusik. Dann ist auch wichtig im Neuen Testament, dass wir immer wieder studieren die Anbetung der Erlösten in der Offenbarung. Das ist eine wunderbare Sache. Vor dem Thron Gottes, wenn die Ältesten niederfallen, den Herrn loben, den Gott, den Vater und das Lamm, das ist Vorbild für unsere Anbetung. Wir sehen etwas von der Ehrfurcht, von der Demut. Ja? Sie werfen ihre Kronen, legen sie nieder vor Gott. Ja? Und sie beten Gott an in Ehrfurcht und Demut. Und das sollte unser Vorbild sein. Ja? Und wenn wir uns da vorstellen, dass hier eine moderne Lobpreisband mit dabei sein soll, mit E-Gitarre und irgendwelchen Schlagzeug, ja, das passt nicht zusammen. Das ist nicht der Geist wahrer biblischer Anbetung. Das können wir in der Offenbarung ganz deutlich erkennen. Noch ein Punkt ist es, den wir vielleicht klären müssen. Wenn es um die Musik geht, dann gibt es viele jüngere Leute vor allen Dingen, die sagen, ach, wisst ihr, Musik ist doch neutral. Gott hat doch jede Musik geschaffen. Ja, deswegen können wir auch jede Musik nehmen, um Gott anzubeten. Da müssen wir aufpassen. Das stimmt nicht. Ja, Gott hat nicht jede Musik geschaffen. Sondern was hat Gott geschaffen? Gott hat den Menschen mit der wunderbaren Fähigkeit geschaffen, Musik zu machen, Lieder zu singen. Das ist eine Gabe Gottes. Aber was hat der Mensch daraus gemacht? Ja, wenn da irgendjemand ein Sauflied grölt oder ein unzüchtiges Liebeslied singt, um jemanden anderes zu verführen, das ist doch nicht von Gott. Ja? Genauso, Gott hat dem Menschen die Fähigkeit gegeben, Gedichte zu machen. Ganz sicherlich. Ja? Viele Psalmen sind ein Stück Gedichte im Hebräischen. Ja? Wunderschöne, geprägte Sprache. Aber was macht der Mensch daraus? Ja, wenn wir moderne Gedichte lesen, dann hat der Mensch diese Fähigkeit missbraucht zu lauter gottlosem Zeug. Ja? Das heißt, Gott hat wohl die Musik geschaffen, aber die musikalischen Grundbestandteile, ja, Harmonien, Töne, das kommt von Gott, das ist Gottes Gabe. Aber was der Mensch dann draus macht, das kommt vom Menschen. Und wenn das ein Gottloser, ein von Gott ferner Mensch ist, dann wird auch die Musik nicht Gott wohlgefällig sein können, die er gemacht hat. Also Musik ist nicht neutral. Genauso wenig wie zum Beispiel Kultur, Theater, Bücher neutral sind, ja, sondern Musik ist entweder gottlose Musik, Musik der Sünde oder aber eine Gott wohlgefällige geistliche Musik. Und das müssen wir unterscheiden. Eine Sache ist auch ganz wichtig. Die Bibel zeigt uns, dass es immer wieder Ansätze gegeben hat, die gottlose Musik, die heidnischen Riten der Götzenverehrung mit dem Dienst an dem lebendigen Gott zu verbinden und zu vermischen. Und das war Gott ein Gräuel. Ja? Wir finden da ein warnendes Beispiel in dem Tanz ums goldene Kalb. Zweiten Buch Mose. Ja, und das wollen wir mal miteinander lesen, wie damals die Israeliten den Herrn angebetet haben, auf eine falsche Weise, die das Gericht brachte. 2. Mose 32, Vers 5 bis 8 und dann Vers 17 bis 18. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen, morgen ist ein Fest für den Herrn. Merkt ihr was? Ja? Die Jüngeren wissen das wahrscheinlich. Ein Fest für den Herrn, das ist genau der Ausdruck, den die Charismatiker immer gebrauchen. Wir feiern jetzt ein Fest für den Herrn. Ja? Mit Disco und Band und Lobpreis und allem. Ja? Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Da sprach der Herr zu Mose, geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das sind eure Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Als nun Josua das Geschrei des Volkes hörte, das jauchzte, sprach er zu Mose, es ist ein Kriegsgeschrei im Lager. Er aber antwortete, das klingt nicht wie ein Siegesgeschrei oder wie ein Geschrei der Niederlage, sondern ich höre einen Wechselgesang. Also die haben Lobgesang geübt. Die haben Gott ein Fest gefeiert und in Wirklichkeit war es ein heidnisches Götzenfest mit einem wüsten heidnischen Götzenbild. Aber es war ein Fest für den Herrn. Und da sagt Gott, das ist ein Gräuel. Dein Volk hat Verderben angerichtet. Ja? Und daraus lernen wir können nicht den heidnischen Götzendienst mit dem Dienst an Gott vermischen. Ja? Genauso ist interessant, was wir im Propheten Amos lesen von dem Volk Israel, das auch den heidnischen Götzendienst mit Gottesdienst vermischt und verwechselt hat. Da muss Gott sagen, und das sagt Gott ganz sicher auch zu vielen heutigen Lobpreisveranstaltungen, Amos 5, 21 bis 23. Da spricht der Herr durch den Propheten, ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir gleich euer Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich kein Wohlgefallen daran. Und eure Dankopfer von Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tue nur weg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Harfenspiel mag ich gar nicht hören. Ja? Also von wegen, alle Musik ist Gott wohlgefällig. Ja? Egal, was wir vor Gott bringen, Gott wird das alles schon absegnen. Das stimmt nicht. Ja? Das sehen wir da bei Amos ganz deutlich. Ich möchte aber noch einen Punkt erwähnen, vor allen Dingen auch an die Jüngeren unter uns. Wenn es um geistliche Musik geht, dann sagen ja viele Leute, ja, das ist eine reine Geschmacksfrage. Mir gefallen halt einfach die modernen Lieder besser und die alten, denen gefallen halt die alten Lieder besser. Ja, so ist es ja schon immer gewesen. Aber so ist es nicht, ihr Lieben. Und eines dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wenn wir ein wirklich geistliches Urteil über Musik uns bilden wollen, dann muss unser Herz erst einmal gereinigt und geläutert sein vor Gott von der sündigen Befleckung der Pop- und Rockmusik. Ja? Viele junge Leute hören heute Pop- und Rockmusik als das Selbstverständlichste von der Welt. Es ist ja auch überall diese Musik. Aber es ist Sünde vor Gott. Solch eine Musik ist unrein, rebellisch und sündig. Und wenn wir sie hören, beflecken wir unser Herz und wir haben kein wirklich geistliches Urteil mehr. Es ist klar, wenn jemand daran gewöhnt ist, an Pop- und Rockmusik, dann wird er Gefallen finden an genau dieser Art von Musik. Und wenn die jungen Leute, wenn sie gläubig werden, dann müssten sie Buße tun über ihr Hören von Rock- und Popmusik. Ich kann das nur bezeugen, als ich mit 30 Jahren zum Glauben kam. Ich hatte auch eine große Schallplattensammlung, damals gab es noch keine CDs, ja. Mit Rockmusik, Beatles, Rolling Stones, alles, was das Herz begehrt. Und als ich gläubig wurde, habe ich genau gespürt, diese Art von Musik gehört jetzt nicht mehr in mein Leben. Das ist Schmutz. Das ist aus meinem sündigen alten Leben. Und ich habe diese ganzen Platten zerbrochen und auf den Müllhaufen geschmissen. Und da war aus, habe ich diese Musik nicht mehr gehört. Und ich denke, das ist wichtig, dass auch die jungen Leute das so tun. Sonst reden wir aneinander vorbei. Wer das nicht tut, wer nicht Buße getan hat über seinem Hören von weltlicher Rock- und Popmusik, der wird nicht ein geistlich klares Urteil über geistliche Musik in der Gemeinde haben, sondern er wird genau diese Musik auch in die Gemeinde hineinbringen wollen. Ja? Und deswegen ist oft das Unverständnis, dass die Älteren sagen, nein, diese Musik ist nicht gut, und die Jüngeren, die sagen, doch, die Musik ist gut, die will ich. Ja? Wenn sie Buße getan hätten und erkannt hätten, dass das Sünde ist, dann würden sie auch merken, dass diese Musik nicht geeignet ist. Ja? Also da frage ich auch euch, habt ihr euch schon gereinigt von der Befleckung durch Rock- und Popmusik, durch Discos, durch diese ganzen sinnlichen, weltförmigen, sündigen Dinge, Reize, die auf uns einströmen? Ja? Dann können wir reden über geistliche Musik, vorher nicht. Ja, nächste Frage. Sind diese charismatischen, diese modernen Lobpreis- und Anbetungslieder tauglich für biblische Anbetung? Das wollen wir ja prüfen, anhand der Bibel. Zunächst mal ein Punkt vorweg, etwas, was die meisten Christen, die nicht selber in der charismatischen Bewegung waren, gar nicht wissen können. Nämlich die tatsächliche Bedeutung dieser charismatischen Lieder in dieser Bewegung, in den Gottesdiensten dieser Bewegung. Ja? Wer schon mal in solchen Gottesdiensten war, der weiß, dass es praktisch keine Versammlung in der charismatischen Bewegung gibt, die nicht eingeleitet wird durch eine längere Zeit des sogenannten Lobpreises. Da werden also diese modernen Lieder gesungen, und es dauert manchmal eine halbe Stunde, inzwischen gibt es schon Gemeinden, da wird anderthalb Stunden Lobpreis gemacht und dann 20 Minuten Predigt. Und das ist dann ein Gottesdienst. Ja? Und die Lieder werden immer wieder wiederholt. Und wir waren ja, meine Frau und ich, in einem Lobpreisteam von einer charismatischen Gemeinde selber drin. Und dann merkt man, das wird bewusst gesteuert. Ja? Und zwar werden die Lieder so ausgewählt und so gesteuert, dass die ganze Gemeinde durch diese Lieder in eine Stimmung der völligen Ekstase und der bewusstlosen Ergebung an diesen Geist kommen. Ja? Man wird also, man singt die Lieder mehrfach, es kommt ein Zungengesang dazwischen, dann mal ein Instrumentalstück ohne Gesang und es wird immer weiter gemacht, bis die Leute so in Trance sind, so hypnotisiert sind, dass sie an gar nichts mehr denken, dass sie auch nichts mehr kritisch aufnehmen können. Und dann kommt der Geist. Dann kommen Heilungen oder Prophetien, irgendwelche Geisterwirkungen, ja. Und dann denkt niemand mehr drüber nach. Dann kannst du den Leuten alles erzählen, ja. Die glauben das. Die merken gar nicht mehr, dass da was unbiblisch ist, weil sie gar nicht mehr bewusst und wachsam sind, sondern völlig hingerissen von dieser Musik, die sie aufgeputscht hat, ja. Und das war bei uns, das wurde genannt, der Durchbruch. Da wollten wir hinzielen, dass praktisch die Leute völlig ergeben und völlig bewusstlos dastehen und nur noch warten, dass der Geist sie irgendwie anrührt. Ja? Und dann war die charismatische Versammlung gut. Ja? Dagegen, wenn der Lobpreis einmal nicht funktioniert hat oder wenn der womöglich ausgefallen wäre, wenn der Strom jetzt weg gewesen wäre und die Band hätte nicht mehr richtig spielen können, das sind dann Dinge, wo die Versammlungen völlig enttäuschend und trocken waren, wo nichts passiert ist, wo alle hinterher rausgegangen sind, unzufrieden und hungrig und murrend. Ja? Weil der Kick ausgeblieben ist, das ekstatische Erlebnis, das man dort gesucht hat und das durch diese Musik eigentlich erst wirklich zustande kommt. Ja? Also diese Musik hat eine ganz entscheidende Wirkung, um diesem falschen Geist überhaupt wirken zu lassen, um die Leute darauf einzustimmen, auf diese falschen Geisterwirkungen in der Charismatik. Das muss man wissen. Dafür sind die Lieder auch gemacht, ganz bewusst daraufhin ausgerichtet. Ja, wir werden da nachher noch drauf kommen. Ja, und dann das Nächste ist eben, woher kommt diese faszinierende Wirkung dieser Musik, diese berauschende Wirkung der Musik? Nun, es ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Wenn man mal das Experiment machen würde, diese modernen charismatischen Lieder, nur den Text zu nehmen und es auf die Melodie von alten Glaubensliedern zu singen. Was glaubt ihr wohl, was dann passieren würde? Da schüttelt jemand schon den Kopf. Ja? Dann würde es nicht wirken. Ja? Es würde nicht wirken. Wir haben das auch gehabt. Wir hatten ab und zu in unserer Lobpreiszeit ein altes Lied mit drin. Ja? Aber das durfte nur eines sein. Und dann mussten hinterher ein paar neue kommen, weil sonst wäre die Stimmung nicht zustande gekommen. Ja? Also das Geheimnis ist nicht der Text, sondern das Geheimnis dieser faszinierenden Wirkung dieser Lieder ist die Melodie und die musikalische Untermalung. Ja? Da liegt die Wirkung. Und was für eine Musik ist denn das, die da eingesetzt wird? Nun, das ist ganz einfach. Die Leute sagen es inzwischen auch ganz ehrlich, es ist Pop- und Rockmusik. Ja, die charismatischen Lieder sind Pop- und Rockmusik, so wie die Welt Pop- und Rockmusik hat. Nichts anderes. Ich bringe mal zwei Zitate von Lobpreisleitern. Martin Bühlmann aus der Schweiz sagt, und so sehr er auch verteufelt wurde, der Rock'n'Roll hat der Welt eine Sprache gegeben, die alle verstehen. Gott wird diese Sprache nehmen, um den Völkern das Heil zu vermitteln. Das ist interessant, ja, Heilsvermittlung durch Rock'n'Roll. Ja, aber es ist klar, ja, Martin Bühlmann spielt Rock'n'Roll als Musik für Gott und er verteidigt es auf diese Weise. Ein anderer Lobpreisleiter, Arne Kopfermann aus Hamburg, schreibt, heute kann man einmal abgesehen vom Text Lobpreismusik und sonstige Popularmusik stilistisch oft kaum unterscheiden. Also mit anderen Worten, weltliche Popmusik und geistliche Lobpreismusik ist eigentlich genau dasselbe. Ne? Bloß der Text ist noch anders. Ja? Die Musik ist genau die gleiche. Ja? Die Leute wissen, was sie tun. Sie setzen bewusst Pop- und Rockmusik ein in der Gemeinde, um diese Wirkung zu erzielen. Ja, aber was ist denn Pop- und Rockmusik, geistlich gesehen? Das ist vielleicht ein heißes Eisen. Ja? Aber wir müssen die Dinge prüfen. Ja, wir können nicht naiv sein und sagen, Pop- und Rockmusik ist harmlos, das ist ja von Gott gegeben. Sondern was sind denn die Quellen, was sind denn die Grundlagen dieser Musik? Schaut, und da gibt es ganz offensichtliche Zusammenhänge, die man einfach nüchtern prüfen muss. Ja? Die weltliche Pop- und Rockmusik hat zwei wichtige musikalische Quellen. Das eine ist die heidnische Götzenanbetung der afrikanischen Trommelkulte, der Götzenrituale in den afrikanischen Völkern. Das kam über die Sklaven, die schwarzen Sklaven nach Amerika. Da kam der Voodoo-Kult dazwischen. Und diese Trommelrhythmen bilden ein ganz wesentliches Element der Pop- und Rockmusik. Ja? Und da müssen wir ganz klar sehen, das ist nicht neutral, sondern das ist satanisch und götzendienerisch. Man weiß aus medizinischen und psychologischen Untersuchungen, dass diese Rhythmen, wenn man sich die eine Weile anhört, bringen sie das Bewusstsein in einen leichten Zustand der Hypnose. Ja? Also der Mensch ist nicht mehr ganz wach, er wird steuerbar. Ja? Das kann man sogar medizinisch nachweisen. Ja? Und das sind genau diese Trommelrhythmen gewesen, zu denen die Leute getanzt haben und gesungen haben, bis die Geister kamen, bis sie besessen wurden und eine Art Vereinigung mit der Gottheit erlebt haben. Und dann war das Ritual zu Ende. Ja? Und die andere Quelle der Pop- und Rockmusik ist nicht weniger okkult. Und das wissen wenige, aber es ist die hinduistische und buddhistische Musik. Das ist also verantwortlich für die mehr psychedelischen Elemente in der modernen Popmusik. Ja, es gibt ja auch weiche Musik, ja, mit so Klangteppichen, mit Sphärenklängen, ja, mit solchen lieblichen Tönen, die aber auch verführerisch sind. Und das kommt, ich kenne das auch persönlich, weil ich mich ja auch mit Hinduismus und Buddhismus so ein bisschen beschäftigt habe, das kommt aus der Anbetungsmusik der Götzendiener, der Hindus und der Buddhisten, die Geister gerufen haben mit dieser Musik, Meditationsmusik, mit der man abschweben konnte, ja, das höhere Bewusstseinszustände erreichen konnte. Diese beiden okkulten Quellen sind in der modernen Pop- und Rockmusik vermischt und geben ihr diese faszinierende, die Menschen verändernde Macht über die Seele. Und das ist vom Teufel, das ist nicht von Gott. Ja? Und ich möchte es nochmal belegen, auch aus Zitaten von solchen Pop- und Rockmusikern, die wissen ganz genau, welche Quellen sie angezapft haben. Ich lese mal eine Aussage von Jimi Hendrix, der Popmusiker, der gesagt hat, bestimmte Stimmungen werden durch Musik erzeugt, denn Musik hat eine nur ihr eigene Spiritualität. Du kannst die Leute mit Musik hypnotisieren. Und wenn du sie an ihrem schwächsten Punkt erwischst, kannst du ihnen in das Unterbewusstsein predigen, was wir ihnen sagen wollen. Ja? Also das heißt, wenn die Leute in diese Musik sich reingeben, dann werden sie wie unter Hypnose. Ne? Einem Hypnotisierten, dem kannst du sagen, heb die rechte Hand, dann hebt er die rechte Hand. Ja? Dann sage ich, steh auf, dann steht er auf, weiß gar nichts davon. Er wird gesteuert, unterbewusst gesteuert. Und Jimi Hendrix sagt, genauso wirkt unsere Musik. Wir können die Leute damit steuern, wohin wir sie haben wollen. Ja? Das ist gefährlich. Ja? Ein weiteres Zitat, Timothy O'Leary: Höre nicht auf die Worte, die Musik selbst hat ihre eigene Botschaft. Ja, da ist es wieder, nicht die Worte, die Musik. Ich bin schon sehr oft von der Musik high geworden, berauscht geworden. Die Musik ist's, die dich treiben wird, sagt der Mann. Das ist es, die Musik treibt die jungen Leute. Ja? Und sie wissen nicht, von wem und wohin sie getrieben werden. Jim Page von der Rockgruppe Led Zeppelin hat auch etwas sehr Beachtliches gesagt. Er hat gesagt, ein Rockkonzert ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein Ritual, bei dem psychische Kraft freigesetzt und umgesetzt wird. Konzerte von Led Zeppelin beruhen im Wesentlichen auf Lautstärke, Wiederholung und Rhythmus. Sie haben viel Ähnlichkeit mit der Trance-Musik Marokkos, die in ihrem Ursprung und Zweck magischen Charakters ist. Das ist doch interessant. Ja? Der sagt, was wir betreiben, ist Zauberei. So wie die Götzendiener in Marokko die Leute kirre machen mit ihrer Musik, so machen wir das auch. Ganz offen. Ja? Also die Leute wissen, dass sie Zauberei betreiben, dass sie die Leute verzaubern mit ihrer Musik, sie steuerbar machen. Und genau diese Musik, diese verdorbene Okkultmusik, setzen die Charismatiker ganz bewusst in ihrem Lobpreis ein. Da stimmt was nicht. Das müsste uns wachsam machen. Ja? Es ist interessant, dass zum Beispiel ein Lobpreisleiter ganz bewusst bezeugt, dass die Melodie alleine, die Musik alleine ohne Text Geisterwirkungen hervorruft. Kevin Prosch hat geschrieben, ich habe gemerkt, dass bestimmte Wirkungen des Heiligen Geistes nur eintreten, wenn ich mit dem Schlagzeuger zusammenspiele. Also das kann nicht der Heilige Geist sein, das ist mal klar. Also nicht singe. Oft wirkt das wie eine Prophetie, die die Herzen der Menschen berührt. In England erleben wir immer wieder, dass in dem Moment, wo wir anfangen zu spielen, Menschen aufschreien, weil sie von Dämonen befreit werden. Bestimmte Noten und Harmonien bringen den Geist Gottes in Bewegung. Ja? Also wenn er spielt, dann kommt der Geist. Ja? Und zwar ohne Text. Also das heißt, die Musik hat magische Wirkung. Ja? Das wissen die also ganz genau. Und diese Musik verzaubert und gerade deshalb ist sie so mächtig und gerade deshalb wirken die charismatischen Lieder so faszinierend. Besonders auf junge Leute. Ja. Das ist eine okkulte Wirkung, die niemals vom Geist Gottes ist. Die Lieder haben natürlich noch eine andere Seite, auch die müssen wir beachten, nämlich die Texte entsprechen nicht der biblischen Wahrheit und der biblischen Lehre. Wir haben ja vorher gesagt, Anbetung muss in der Wahrheit erfolgen, auf der Grundlage des Wortes Gottes. Und auch da müssen wir prüfen, wie diese Texte wirklich in ihrer Aussage sind. Das können wir nicht bei allen Texten feststellen, das muss man auch sagen. Ja? Manche Texte klingen sehr harmlos, es gibt sogar viele Bibeltexte unter den charismatischen Liedern. Ja? Aber sie sind zum großen Teil verfälscht, verkürzt, verändert gegenüber dem biblischen Original. Ja? Und eine andere Sache ist auch wichtig, nicht jedes Bibelwort ist immer zur Erbauung. Ja? Der Teufel hat den Herrn Jesus versucht mit einem Psalmzitat. Ja? Er wollte ihn dazu bringen, von der Zinne des Tempels sich zu werfen und hat dazu ein Bibelwort benutzt. Ja? Also wir müssen aufpassen, auch der Feind kann Bibelworte benutzen, wenn sie im falschen Zusammenhang angeführt werden. Ja? Und das ist bei den charismatischen Liedern oft der Fall. Eine Sache ist ganz wichtig, die wir ziemlich bald feststellen, wenn wir charismatische Lieder untersuchen auf den Text. Das Sühnopfer Jesu Christi, der Herr Jesus, das Lamm Gottes, für uns geschlachtet, steht keinesfalls im Mittelpunkt dieser Texte, sondern nur ganz am Rand. Die allermeisten Texte handeln nicht von dem vollkommenen Sühnopfer Jesu Christi, von dem Herrn als dem Lamm, sondern die allermeisten Texte handeln von Jesus als einem siegreichen König, der hier auf der Erde schon seine Herrschaft und seine Macht aufrichtet. Ja? Und ihr Lieben, das klingt zwar fromm, aber das ist nicht biblisch. Das müssen wir mal nachprüfen. Die Bibel sagt nicht, dass der Herr Jesus Christus jetzt schon offenbar auf der Erde seine Königsherrschaft ausübt. Ja? Sondern es kommt erst noch. Nämlich wenn er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Die Bibel sagt, jetzt sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Ja? Der Herr ist noch im Himmel zur Rechten Gottes. Er ist Herr über alles. Aber er überlässt die Königsherrschaft auf der Erde immer noch den Mächtigen dieser Erde und dem Satan. So lange, bis der Plan Gottes an dem Punkt ist, wo der Herr von oben eingreift. Und dann wird aber auch der Satan gebunden. Dann gibt es auch keine Gottlosigkeit mehr, sondern sie wird gerichtet werden und die Gerechtigkeit und der Friede herrschen auf Erden. Ja? Aber die Charismatiker sagen, nein, nein, sondern jetzt schon übt Jesus seine Königsherrschaft aus und zwar durch die Gemeinde, indem wir proklamieren, die Dämonen binden und Lobpreis veranstalten, dann entfaltet sich die Herrschaft Jesu Christi. Und das ist eine magische Vorstellung. Ja? Die Charismatiker haben schon falsche Visionen gehabt, das wissen bloß viele Leute nicht, ja? Falsche Lehren verbreitet, wo zum Beispiel ein falscher Jesus auftritt und zu Leuten wie Kenneth Hagin sagt, das berichtet er mal, da wäre der Satan irgendwie in einer Vision gewesen und Kenneth Hagin hätte sich an Jesus gewandt, den er auch gesehen hätte, und hätte gesagt, tu doch was gegen den Teufel. Und dann sagt dieser falsche Jesus, ich kann nichts gegen den Teufel tun. Wenn du nichts tust, bin ich machtlos. Überlegt euch das einmal. Ja? Die Bibel sagt, er ist zur Rechten Gottes und Engel und Mächte und Gewalten sind ihm unterworfen. Ja? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist eine Lästerung. Aber es bedeutet, diese Irrlehre der Charismatiker ist, die Gemeinde ist berufen, anstelle von Christus die Königsherrschaft auszuüben. Die Gemeinde muss die Königsherrschaft Christi magisch freisetzen und bewirken durch ihre Lieder, durch ihr Gebieten, durch ihre Proklamationen von irgendwas, ja. Und spielen die charismatischen Lieder eine zentrale Rolle, ja. Die Leute meinen, wenn sie Jesus jetzt schon als König ausrufen, dann regiert er auch schon jetzt. Ja? Also das hängt damit zusammen, dass die Charismatiker lehren, das gesprochene Wort der Christen hat eine magische Wirkung. Es wird Wirklichkeit. Wenn ich es also ausspreche mit meinem Mund, dann geschieht es. Und es stimmt nicht. Das gilt für Gott. Ja? Gott spricht ein Wort und es geschieht. Aber bei uns stimmt es überhaupt nicht. Das ist eine Überheblichkeit, ja? Dass man meint, deine Worte werden automatisch magisch Wirklichkeit. Ja, das ist eine moderne New Age Technik. Und das steckt hinter diesen Liedern. Die reden deswegen so viel von dem König Jesus, der jetzt schon regiert, weil sie meinen, wenn sie das oft singen, dann passiert es in der Wirklichkeit. Ja? Und die Bibel sagt, es passiert zu dem Zeitpunkt, den Gott bestimmt hat, dann kommt er vom Himmel, dann braucht er auch die Gemeinde nicht, sondern er regiert in Macht und Herrlichkeit aufgrund seiner eigenen Herrlichkeit und Macht. Ja? Da hat die Gemeinde nichts dazu zu tun. Also das sind Irrlehren, die stecken hinter diesen Themenverschiebung, ja, dass nicht der Herr Jesus als der Retter und Erlöser wichtig ist, sondern Jesus, ein falscher Jesus als der König, der angeblich jetzt schon regiert. Ja. Ein anderes ist, dass überhaupt auch viele schwärmerische Irrlehren der charismatischen Bewegung in diesen Liedern, in Liedtexten drin vorkommen, also Geistestaufe, Geistesausgießung auf alle Völker und auf alles Fleisch, mystische Vorstellungen, Visionen, ja, solche Dinge kommen auch in diesen Liedern vor. Ich möchte einfach mal ein paar Beispiele nennen, ein paar Textbeispiele, damit es ein bisschen anschaulicher wird. Graham Kendrick, ein ganz bekannter charismatischer Liedermacher, ökumenisch, bringt ein Lied, Jesus, dein Licht füllt dies Land mit des Vaters Ehre. Komm, Heiliger Geist, setz die Herzen in Brand. Fließ, Gnadenstrom, überflute dies Land mit Liebe. Sende dein Wort, Herr, dein Licht strahle auf. Da sehen wir die schwärmerische Irreführung. Das klingt ja alles gut. Ja? Ich kann mir richtig vorstellen, wie viele junge Christen sagen, oh ja, das wäre doch so schön. Ja? Deutschland voller Liebe Gottes, Deutschland voller Licht. Ja? Alles Finstere und Böse ist weggeblasen. Aber stimmt es? Haben wir das zu erwarten von der Bibel her? Jetzt? Nein. Ja? Wir haben das ja gehört gestern. Die Bibel sagt, die Welt wird immer finsterer und gottloser werden. Die Heiden werden sich nicht alle bekehren. Ja? Deutschland wird nicht von der Liebe Gottes durchflutet, sondern es wird von einem Schmutzstrom durchflutet in der heutigen Zeit. Ja? Einem Sündenstrom, der immer schlimmer wird. Ja? Und das ändert sich auch nicht, wenn man solche frommen Lieder singt. Ja? Es stimmt einfach nicht, dass die Ehre und Herrlichkeit Gottes Deutschland erfüllt. Später in der Königsherrschaft Jesu Christi im tausendjährigen Reich, da wird mal alles zur Ehre Gottes sein, aber nicht heute. Ja? Fließ Gnadenstrom, überflutet dies Land mit Liebe. Das ist einfach nicht wahr. Ja, das ist eine fromme Irreführung. Noch etwas stärker ein anderes Lied. Wenn wir nur glauben und Gott vertrauen und beten für unser Land, fällt der Heilige Geist auf alles Fleisch und rettet unser Land. Wenn wir nur glauben und Gott vertrauen und beten für unser Land, fällt der Heilige Geist auf alles Fleisch und rettet unser Land. Deutschland wird errettet, Deutschland wird errettet. Der Heilige Geist fällt auf alles Fleisch und rettet unser Land. Das sind so typische Proklamationslieder in der geistlichen Kriegsführung. Ja, das wird dann noch dreimal gesungen, dann hat man das 16 Mal bekannt. Ja. Deutschland wird errettet. Stimmt das? Ist das biblisch? Nee. Deutschland wird nicht errettet. Gott rettet nicht ganze Nationen heute, sondern Gott ruft Einzelne heraus zur Umkehr, zur Buße, zum Glauben. Ja? Das ist einfach eine Lüge, fromm verpackt. Ja? Genauso, wenn man sich überlegt, wo steht in der Bibel, dass der Heilige Geist Menschen errettet. Der Herr Jesus rettet Menschen. Ja? Der Geist Gottes führt die Menschen zu dem Herrn Jesus. Also da sind viele unbiblische Dinge drin. Anderes Lied. Einen neuen Tag hast du für uns gemacht, eine neue Tür für uns aufgemacht. Einen neuen Tag hast du für dieses Land gemacht, eine Tür aus Gold und Licht für es aufgemacht. Wir loben und wir preisen dich, wir erheben und anbeten dich. Heil ist uns durch dich widerfahren. Wir loben und wir preisen dich, wir erheben und anbeten dich. Heil ist uns durch dich widerfahren. Denn deine Hände berühren unser Land. Denn deine Hände berühren unser Land. Das ist Irreführung. Ja? Der Fachmann, der Kenner weiß, dahinter steckt eine Vision. Ja? Die haben einen falschen Christus gesehen, ja? Der da plötzlich eine Tür aus Gold aufgemacht hat. Wo finden wir das in der Bibel? Eine Tür aus Gold und Licht. Das finden wir nicht in der Bibel. Das hat ein Charismatiker in einer Vision gesehen, da hat er dieses Lied aufgeschrieben. Ja? Und was ist das dann für ein Jesus, den die Leute da ansprechen? Wir loben und wir ehren dich, wir anbeten dich. Das ist ein falscher Jesus, derselbe falsche Jesus, den wir gestern gehört haben, der da seinen Kopf auf die Knie von diesem Merlin Carruthers gelegt hat, ja, und etwas gesagt hat, was der echte Herr nie sagen würde. Ja? Also diese Sache ist schwärmerisch und völlig verführt. Es gibt keinen neuen Tag für Deutschland. Das haben die ja immer gesagt, Deutschland wird jetzt geheilt nach der Wiedervereinigung. Ja? Gott sehnt sich danach, Deutschland die Vaterliebe zurückzugeben. Lauter Blödsinn, psychologisches Zeug, ja, was überhaupt nicht stimmt. Nach der Wiedervereinigung ist Deutschland gottloser geworden wie vorher. Glaubt ihr das? Ich glaube das, wir merken das. Ja. Das ist nicht Segen und Erweckung, sondern das Gegenteil entsteht durch diese Entwicklung. Ja. Schwärmertum, Verführung. Einfach auch nochmal, um diese unbiblischen, alttestamentlichen Bezüge zu zeigen, ein Lied, das recht bekannt ist. Ich will einziehen in sein Tor mit dem Herzen voller Dank. Ich will treten in den Vorhof mit Preis. Denn ich weiß, es ist der Tag, den der Herr gemacht. Ich will mich freuen, er hat mich froh gemacht. Er hat mich froh gemacht, er hat mich froh gemacht. Ich will mich freuen, er hat mich froh gemacht. Er hat mich froh gemacht, er hat mich froh gemacht. Ich will mich freuen, er hat mich froh gemacht. Ich lese es mit Absicht so, denn so ist es vorgeschrieben. Alles zweimal wiederholen. Ja? Und dann das ganze Lied auch noch zweimal wiederholen. Und dahinter sehen wir diese psychologische, der Fachmann sagt, Suggestion. Es wird einem was eingeredet. Ja? Das sagen auch manche okkulte Ärzte, die sagen, oh, sagen Sie doch einfach 100-mal, ich bin gesund, es geht mir schon viel besser. Ja? Und dann sagen sie, ja, wenn das jemand 100-mal sagt, dann glaubt das auch, dann geht es ihm wirklich besser. Das stimmt manchmal sogar. Aber das ist doch keine göttliche Sache. Das ist einfach Psychologie. Ja? Man redet sich etwas ein. Wenn ich 10-mal sage, ich bin so fröhlich, dann kann das schon sein, dass ich mich geschwind mal ein bisschen fröhlicher fühle. Aber das hat doch nichts mit Freude Gottes zu tun, mit Geisteswirkung. Sondern das ist Manipulation, nennt man das. Ja? Falsche Beeinflussung der Menschen. Ja? Und von solchen Dingen sind diese charismatischen Lieder voll. Ich möchte aber nur noch sagen, ist es biblisch, wenn wir singen, ich will einziehen in den Vorhof. Was denkt ihr? Was ist denn die Stellung des Christen? Wo ist unser Platz, wo wir einziehen dürfen? Hebräer, ins himmlische Allerheiligste. Überlegt euch das mal. Ja? Und man kann sich noch vorstellen, dass da irgendwelche Israeliten in den Vorhof gegangen sind und gesungen haben und geklatscht haben und getanzt haben. Aber stellt euch mal vor, jemand geht ins Allerheiligste, klatscht er dann auch noch und tanzt und macht Firlefanz. Nein. Ja? Im Allerheiligsten ist Ehrfurcht und Stille. Und dort ist unser Platz. Und deswegen ist es Irreführung. Ja? Mit diesem Liedchen will man die Leute auflockern. Ach, fühl dich doch mal wohl in der Gegenwart Gottes, tanz ein bisschen, wieg dich ein bisschen. Ja? Und dann haben wir genau die Anbetung im Fleisch und in der Lüge, statt im Geist und in der Wahrheit. Merkt ihr was? Es klingt sogar biblisch, aber es ist aus dem Alten Testament falsch angewandt. Und es verführt die Leute. Ja? Es könnte noch viele Beispiele geben, aber ich möchte es nicht zu sehr ausdehnen. Wir wollen ja auch bald zum Schluss kommen. Es ist einfach wichtig, wenn wir die biblische Prüfung dieser Lieder ganz nüchtern vornehmen, dann müssen wir sagen, diese Lieder können in einer biblischen Gemeinde und für einen biblischen Christen nicht gesungen werden, auch nicht gehört werden. Sie sind eine verführerische Gefahr, sie bringen Verderbnis, eine falsche Frömmigkeit, eine falsche Art von Gottesverehrung in die Gemeinden und gerade unter die Jugend hinein. Es fehlt die Gottesfurcht, es fehlt die Zucht des Heiligen Geistes. Diese Lieder transportieren die falschen Lehren der Bewegung. Wenn ich das mit der Erweckung und dass der Geist auf alles Fleisch fallen soll und das Land retten soll, wenn ich das 20 Mal singe, irgendwann glaube ich selber auch. Dann wird meine Lehre beeinflusst durch diese Lieder. Ja? Und es sind letztlich Werkzeuge magischer Praktiken. Viele dieser Lieder werden sogar speziell komponiert, damit sie für die Dämonen gesungen werden. Weil die Charismatiker sagen, wir müssen in der geistlichen Kriegsführung Lieder einsetzen, um die Dämonen zu binden und zu stürzen. Ja? Dann werden die Lieder gesungen, mehr oder weniger für die Dämonen, nicht mal für Gott. Ja? Und diese Dinge machen sich viele nicht bewusst, wenn sie meinen, ach, das sind doch nette, harmlose Lieder, die können wir doch ruhig auch mal singen. Ja? Dass sie damit eigentlich sich unter einen verführerischen Einfluss begeben, der letztlich ihren Glauben ein Stück zerstören und verderben kann. Deswegen dürfen wir solche Lieder nicht singen. Wir sollten sie auch nicht anhören, auch nicht persönlich. Ja? Ja, niemand weiß, was der Einzelne auf seinem CD-Player alles anhört. Ja? Aber wir sind selber verantwortlich vor Gott. Die Lieder, die wir hören, die Musik, die wir hören, die bestimmt mit unsere Frömmigkeit, kann unsere Beziehung zum Herrn betrüben und verfälschen. Und es bringt unter den falschen Geist. Ja, wenn man oft genug sich charismatische Lieder anhört und singt, dann bekommt man einen Appetit auf diese Geister, auf diese falsche Geisteswirkung. Und die Leute werden abgezogen in die charismatische Bewegung hinein. Ja, das ist eine Erfahrung, die wir in bibeltreuen Gemeinden im Westen viel gemacht haben. Wenn man mal angefangen hat, der Jugend die Lieder zu erlauben oder die Lieder gar im Gottesdienst zu singen, irgendwann mal gehen dann einige oder viele oder fast alle weg in eine charismatische Gemeinde, weil sie Feuer gefangen haben und sie wollen mehr von dem Verführerischen und das bietet die bibeltreue Gemeinde nicht, also geht man weg. Ja? Es gibt viele Gemeinden, ich selber kenne eine Gemeinde, die ihre ganze Jugend wegen dieser Sache verloren hat, sie haben sich abgespalten, sind weggegangen, ja, weil sie diese modernen Lieder singen wollten und den Ältesten nicht mehr gehorcht haben. Ja. Also es ist eine ganz konkrete Gefahr. Ja. Diese Lieder bewirken Spaltungen in bibeltreuen Gemeinden und sie bewirken, dass Gemeinden, die früher einmal biblisch waren, dass sie wegdriften in die Ökumene, in die Charismatik, in dieses moderne, falsche Christentum, das wir heute so vielfältig im Westen haben. Ja? Die Lieder sind wie ein Sauerteig. Die bewirken geistliche Veränderungen zum Schlechten unter den Christen. Deswegen müssen wir sie meiden. Und es ist auch interessant, diese Lieder spalten nicht nur treue Gläubige, sondern diese Lieder vereinen auch Leute, die gar nicht zusammengehören. Diese Lieder werden gesungen von liberal-theologischen Leuten aus der evangelischen Landeskirche. Die werden gesungen von vielen charismatischen Katholiken und sie werden gesungen von jungen Leuten aus russlanddeutschen Baptistengemeinden. Ja. Sie werden gesungen von Leuten aus Brüdergemeinden, die gläubig sind, die dem Herrn nachfolgen wollen. Sie alle singen dieselben Lieder. Ja. Aber sie streiten sich mit ihren eigenen Ältesten und den älteren Geschwistern in ihren Gemeinden, die diese Lieder nicht sehen können. Ja, da wird etwas Falsches zusammengebracht, was gar nicht zusammengehört. Und es wird etwas auseinandergerissen, was zusammengehört. Ja, ein wirklich geistliches Lied wird eine Gemeinde nicht trennen, sondern zusammenführen, oder? Dafür ist doch die Wirkung des Geistes, ist doch Einheit, nicht Trennung. Nicht Spaltung unter treuen Gläubigen. Ja? Deswegen, das sind keine geistlichen Lieder, sondern sind ungeistliche Lieder. Und sie sind gefährlich. Es ist auch ganz klar und wird ganz klar gesagt von den Verantwortlichen, diese Lieder sind geschrieben worden, um die Einheit unter allen Christen zu fördern. Und zwar auch der katholischen Kirche, also Ökumene. Ja? Und es wird auch ganz klar gesagt, diese Lieder haben mehr beigetragen zur Förderung, zum Verständnis von charismatischen Lehren als alle Bücher, die geschrieben wurden. Ja? Durch die Lieder kommen die Ideen, die Gedanken unter Leute, die vorher gar nicht dafür offen waren. Ja, das sagen die Charismatiker ganz offen. Also hier müssen wir aufpassen. Ein bibeltreuer Verkündiger hat einmal gesagt, diese Lieder sind das trojanische Pferd der charismatischen Bewegung. Ja? Wisst ihr, was das trojanische Pferd war? Das war ein wunderschönes Holzpferd. Troja war belagert. Die Feinde kamen nicht rein. Und haben sie gesagt, jetzt machen wir eine Falle. Jetzt geben wir denen ein wunderschönes Pferd und stellen es mal vors Tor. Ja? Und dann haben die nachts das Pferd reingeholt und haben gedacht, oh, da haben wir was Schönes gekriegt. Ja? Und haben das da stehen lassen. Und dann haben sich da Soldaten in dem Pferd versteckt und sind heimlich nachts rausgekommen und haben die Stadt, das Tor aufgemacht und die Stadt war erobert. Ja? Also das trojanische Pferd heißt, es sieht harmlos aus, das schmuggelt man rein in die Gemeinden. Und wenn das drin ist, dann kommt der Rest der Irrlehre und der Verderbnis nach. Und die Gemeinden sind zerstört. Und er sagt und berichtet, die Gemeinden, die diese Lieder gesungen haben, in 5 bis 10 Jahren waren die ökumenisch geworden und nicht mehr bibeltreu und haben ihre Richtung völlig geändert, ja? Nachdem sie diese Lieder aufgenommen haben. Also das sind Dinge, die müssen wir wissen. Diese charismatischen Lieder müssen wir als bibeltreue Christen ganz klar meiden. Und wir müssen auch gerade den jungen Leuten, die sicher so eine gewisse Anziehung zu diesen Liedern haben, in aller Liebe mit biblischen Argumenten sagen, ihr Lieben, diese Lieder kommen bei uns nicht in Frage. Ja, wir wollen echte Glaubenslieder singen, nicht gefälschte Lieder, die unsere und eure Gottesverehrung zerstören und viel Schaden anrichten. Ja. Da müssen wir fest sein und wachsam sein und wirklich auch darauf achten, dass unser Herr Jesus nicht betrübt wird durch Gräuellieder, von denen er dasselbe sagen muss wie bei Amos, ich mag den Lärm deiner Lieder nicht hören. Ja? Sondern wir wollen Lieder singen, die dem Herrn Jesus wohlgefallen, die die Gemeinde auferbauen. Das ist wichtig. Und wir müssen uns abgrenzen von diesem verführerischen Einbruch eines falschen Geistes, der die Lieder und die Musik benutzt, um die Leute wegzuziehen und sie innerlich zu verderben. Ja? Wir haben wieder 2. Korinther 11. Der Satan, die Schlange, will die Gesinnung verderben und wegbringen von der Einfalt gegenüber Christus. Und genau das tun diese Lieder, wenn man sie einlässt in die Gemeinden. Ja? Also hier einfach eine Warnung. Lasst uns bei der echten, bei der geistgewirkten Anbetung bleiben, die den Herrn ehrt, und lasst uns hüten vor einer falschen Anbetung, die nur geistlichen Schaden anrichtet. Ja, das bin ich zum Schluss gekommen und wir wollen zum Abschluss noch miteinander beten. Vater, ja, wir preisen dich und danken dir dafür, dass wir dieses große und hohe Vorrecht haben, dich, den ewigen Gott und den Herrn Jesus anzubeten, ihm dir Ehre zu geben, dich zu loben. Herr, wie wunderbar ist es, dass du durch deine Gnade uns errettet hast, uns reingewaschen hast mit dem Blut des Lammes, damit wir Anbeter sein dürfen im Geist und der Wahrheit, dass wir diesen Priesterdienst ausüben dürfen vor deinem heiligen Angesicht. Aber Herr, du weißt auch, was heute eingedrungen ist in die Gemeinden, was sich Anbetung nennt und was in Wirklichkeit ein Gräuel ist vor dir, was in Wirklichkeit aus einer okkulten, schmutzigen Quelle stammt. Vater, möchtest doch du dich erbarmen, dass doch wirklich auch unser aller Augen geöffnet werden, dass wir diesen falschgeistigen, verführerischen Einfluss klar durchschauen. Möchtest doch du Gnade schenken, dass besonders auch die jugendlichen Christen, die so vielfältig mit der Pop- und Rockmusik beeinflusst sind, dass sie durchschauen, dass sie sehen, dass diese Musik sich nicht eignet für göttliche Dinge, dass sie sich abkehren und reinigen von der Befleckung des Geistes durch diese Musik. Herr, möchtest doch du Gnade schenken, dass auch wirklich in den bibeltreuen Gemeinden diese Lieder hinausgetan werden und dass sie draußen gehalten werden können, dass wir uns auf das Echte und Gute beschränken, dass wir wirklich daran festhalten, dich im Geist und der Wahrheit anzubeten, so wie es dir wohlgefällig ist. Gib du Gnade, gib du auch viel Weisheit und Kraft und Festigkeit den Ältesten, den Verantwortlichen in der Gemeinde und Jugendarbeit, die oftmals angefochten sind, die oftmals in dieser Frage keinen leichten Stand haben. Segne sie und stärke sie. Gib Weisheit und Gnade, dass doch die Reinheit und Lauterkeit der geistlichen Anbetung in unseren Gemeinden erhalten werden darf, dass wir ein Lied gut singen, das vor dir wohlgefällig ist, das auch wirklich die Gläubigen im Glauben stärkt und nicht in Verführungen hineinstürzt. Herr, um deiner Gnade willen, bitte schenke es und bewahre du und wirke du, dass dein Wort auch heute Abend wirklich das ausrichtet, wozu du es gesandt hast, dass es warnt und erbaut und hilft. Wir danken dir für alles. Wir wollen dir die Ehre geben, dich loben und preisen und anbeten. Amen.